Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 1. April. Heute mit folgenden Themen: Sich verloben, das Ja-Wort geben, heiraten. Für homosexuelle Paare ist das auch heute noch nicht erlaubt in der Schweiz.
Mit der Einführung des Partnerschaftsgesetzes war die Schweiz damals, das war 2005, noch einigermaßen so im Mittelfeld der europäischen Staaten. Aber jetzt mit der Ehe für alle hat sie es geschafft, Schlusslicht zu werden.
20 Jahre nachdem die Niederlande als erstes Land der Welt die Ehe für alle eingeführt hat, sammelt hierzulande ein Komitee Unterschriften gegen das neue Ehegesetz. Und heute im Zeitsprung blicken wir zurück auf 40 Jahre Miteinander-Initiative.
Das war, kann man so sagen, historisch der letzte Moment, wo es eine breite Allianz gab, die zusammen sich ja getan haben, mit einer Initiative versucht haben, eine Zeitenwende bei der Migrationspolitik hinzukriegen.
Warum hat es die Linke seither nicht mehr geschafft, proaktiv eine alternative Migrationspolitik zu fordern? Die ParteipräsidentInnen von Grünen und SP nehmen Stellung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Grossenbacher.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Gisela Feutz.
Der Berner Gemeinderat verlängert die Corona-Notunterstützung in der Stadt Bern in Form von Mietzinshilfen. Konkret werden Mietzinshilfen zusätzlich für die Monate April und Mai 2021 gewährt. Die Stadt beteiligt sich, wenn sich VermieterInnen und MieterInnen auf eine substanzielle Mietzinsreduktion einigen. Entsprechende Gesuche müssen bis spätestens 30. Juni eingereicht werden. Eine Gruppe von rund 15 Menschen hat in der Engehalde ein Grundstück der Stadt besetzt, das berichtet SRF Regionaljournal. Gleich unter dem Felsenau-Viadukt sind 5 Wohnwagen aufgestellt worden, und zwar in einem Schutzzonengebiet. Vor 7,5 Jahren hat die Bevölkerung der Stadt Bern entschieden, dass am Stadtrand von Bern in Riedbach eine Zone für experimentelle Wohnformen entstehen solle. Diese Zone gibt es bis heute nicht. Der Entscheid ist beim Kanton hängig. Was die BesetzerInnen in der Engehalde anbelangt, hat die Stadt Bern nun das Gespräch aufgenommen. Die Online-Zeitung Republik gewinnt vor Bundesgericht. 2 Jahre lang stand die Republik im Rechtsstreit mit dem Zürcher Sozialamt. Dabei ging es um Einsicht in die Millionenverträge des Asylwesens. Die Verträge über 5 Jahre regeln unter anderem, wie das Asylwesen im Kanton organisiert und Asylsuchende sowie abgewiesene AsylbewerberInnen betreut werden. Dabei geht es um ein Auftragsvolumen von 130 Millionen Franken, das der Kanton Zürich an private und öffentlich-rechtlich organisierte Firmen ausgelagert hat. Das Sozialamt unter Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat bis vor Bundesgericht versucht, diese Verträge geheim zu halten. Nun müssen sie offengelegt werden. Christian Löwra wird neuer Verwaltungsratspräsident der Post. Der Freiburger Löwra wird das Amt im Dezember vom abtretenden Urs Schwaller übernehmen. Löwra ist seit Jahrzehnten mit der Post verbunden. Zu Beginn seiner Karriere war er Postgewerkschafter und kritisierte regelmäßig Abbaupläne. Trotzdem überrascht die Wahl Löwras. Dieser hatte kürzlich noch Ambitionen auf ein Amt in der Regierung des Kantons Freiburg angemeldet. Gestern hat der Bundesrat der kontrollierten Abgabe von nichtmedizinischem Cannabis zu Studienzwecken zugestimmt. Die Verordnung regelt die Voraussetzungen zum Durchführen von Studien, die wissenschaftliche Grundlagen bezüglich Cannabiskonsum liefern sollen. So sollen beispielsweise die Vor- und Nachteile eines kontrollierten Zugangs zu Cannabis untersucht werden, ebenso die gesundheitlichen Konsequenzen und Konsumgewohnheiten von NutzerInnen. Im Rahmen der Pilotversuche können die KonsumentInnen verschiedene Produkte auf Cannabis-Basis legal erwerben. Für diese Pilotversuche hat das Bundesamt für Gesundheit allerdings strikte Rahmenbedingungen erlassen, die den Jugend- und Gesundheitsschutz gewährleisten. In Israel hat gestern das Zentrale Wahlkomitee das Endergebnis der vierten Wahl innerhalb von 2 Jahren präsentiert. Das meldet Tacheles. Dabei bestätigte sich das Patt zwischen den Parteien, die den amtierenden Premier Benjamin Netanyahu behalten wollen und denen, die ihn abwählen wollen. Somit hat keine Partei die Mehrheit im Knesset erhalten, die nötig wäre, um eine Regierung bilden zu können. Der Ball liegt nun bei Präsident Reuven Rivlin. Am kommenden Montag wird er Gespräche mit allen Parteien aufnehmen und entscheiden, wem er den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden. In Hongkong hat ein Gericht 7 Aktivisten der Demokratiebewegung wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz verurteilt. Die Angeklagten hätten 2019 an einer nicht bewilligten Protestaktion teilgenommen. Zu den Verurteilten gehören unter anderem ein 82-jähriger Rechtsanwalt und ein 72-jähriger Medienunternehmer, die beide auf nicht schuldig plädiert hatten. Basis für die Anklage bildet das nationale Sicherheitsgesetz, das China trotz scharfen internationalen Protesten verabschiedet hat. Zum Wetter. Auf eine sternenklare Nacht bei 7 Grad folgt auch morgen schönes Wetter, das einzig von ein paar Schleierwolken getrübt wird. Das Osterwochenende zeigt einen Mix aus Sonne und Wolken mit Tageshöchsttemperaturen von rund 10 Grad.
Rabe Info.
Eine Frau, die sich mit einer Frau verloben will, ein Mann, der seinem Freund das Ja-Wort geben möchte. Bisher sind das Wünsche, die in der Schweiz nicht erfüllt werden können. Nun, 20 Jahre nachdem die Niederlande als erstes Land der Welt die Ehe für alle eingeführt hat, kommt hierzulande wieder Bewegung in die Sache. Das Parlament hat letzten Dezember mit einer breit abgestützten Mehrheit ein Ehe-für-alle-Gesetz verabschiedet. Allerdings hat ein rechtskonservatives Komitee das Referendum lanciert und sammelt derzeit Unterschriften gegen die Ehe-für-alle. Ob es zur nationalen Abstimmung kommt oder nicht, wird noch diesen Monat bekannt gegeben. Rechtsanwältin Nadja Herz ist Co-Präsidentin der Lesbenorganisation Schweiz. Sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ich habe sie gefragt, wo die Schweiz mittlerweile steht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Die Schweiz ist leider wieder einmal Schlusslicht geworden in Europa. Man muss sich vielleicht vor Augen halten, dass das Partnerschaftsgesetz natürlich auch ein wichtiges Institut für die Absicherung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist. Mit der Einführung des Partnerschaftsgesetzes war die Schweiz damals, das war 2005, noch einigermaßen so im Mittelfeld der europäischen Staaten. Aber jetzt mit der Ehe für alle hat sie es geschafft, Schlusslicht zu werden in Europa. Also außer Italien haben alle westeuropäischen Länder mittlerweile die Ehe für alle. Und das hängt sicherlich damit zusammen auch, dass die Mühlen in der Schweiz halt wirklich langsam mahlen, also die gesetzgeberischen Mühlen, und auch mit den Möglichkeiten der direkten Demokratie. Also jetzt aktuell befürchten wir ja, dass das Referendum zustande kommt gegen die Ehe für alle und auch dieses direkt demokratische Mittel verzögert weiterhin die Einführung der Ehe für alle.
Es gibt ja bereits die Möglichkeit, eine Partnerschaft einzutragen. Dieses Instrumentarium wurde extra für homosexuelle Paare geschaffen, die ihre Beziehung auch rechtlich absichern wollen. Extra dafür geschaffen, aber nun trotzdem unpassend.
Also damals war diese eingetragene Partnerschaft ein gutes Institut, insbesondere die rechtliche Absicherung von gleichgeschlechtlichen Paaren war relativ gut. Vieles war auch schon ähnlich geregelt wie in der Ehe. Aber es gibt halt immer noch wichtige Unterschiede und damals war nicht mehr möglich. Also die gesellschaftliche Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Paaren war noch nicht vergleichbar groß wie heute. Und deshalb war diese eingetragene Partnerschaft zwar damals ein sehr wichtiger Schritt, aber sie genügt natürlich nicht. Und es gibt heutzutage keinen Grund mehr, gleichgeschlechtliche Paare nicht völlig gleichzustellen mit heterosexuellen Paaren.
Nun ist ja die Ehe nicht nur ein rechtliches, staatliches Institut, sondern hat eben ihre Gründe in der Religion. Welche Rolle spielt die Kirche für die Ehe für alle?
Also die Kirche ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Bremserin. Also was wir ja jetzt gerade in den letzten Wochen wieder gesehen haben, die Kirche ist nicht bereit, gleichgeschlechtliche Paare auch nur zu segnen, obwohl ansonsten alle möglichen Gegenstände, Tiere, Traktoren, TÜVs und so weiter gesegnet werden. Gleichgeschlechtliche Paare sollen nicht gesegnet werden. Die katholische Kirche wendet sich sehr stark gegen die Anerkennung und auch die rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren.
Viele Menschen möchten heiraten, wenn sie eine Familie gründen wollen, beziehungsweise eine Familie sein wollen. Welche Lebensformen und Optionen, eine Familie zu gründen, gibt es denn für homosexuelle Paare?
Ich denke, das Bedürfnis, auch eine Familie zu gründen, also nicht nur eine Partnerschaft einzugehen, sondern auch eine Familie zu gründen, ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren grundsätzlich vergleichbar groß wie bei heterosexuellen Paaren. Nur haben es vielleicht frühere Generationen wenig gemacht, weil sie eben gesellschaftlich diskriminiert waren und schon ihre Partnerschaften nicht akzeptiert wurden, geschweige denn wären ihre Familien akzeptiert worden. Jüngere, vor allem lesbische Paare, gründen heutzutage aber recht selbstverständlich Familien. Sie haben Kinder, es gibt zunehmend mehr Regenbogenfamilien. Die Möglichkeiten, wie diese Familien zustande kommen, sind sehr vielfältig. Was aber ist und was ein großer Nachteil ist, dass diese Familien eben ungenügend rechtlich abgesichert sind. Nehmen wir ein lesbisches Paar, das ein Kind bekommt. Im Moment kann nur eine Mutter, eine Frau die rechtliche Mutter sein, nämlich die biologische Mutter. Die Co-Mutter muss abwarten. Sie hat die Möglichkeit, das Kind zu adoptieren. Doch ist das ein langwieriger Prozess. Es dauert mindestens 2 Jahre, bis diese Adoption vollzogen ist. Und in dieser Zeit ist das Kind schlecht abgesichert und die Co-Mutter rechtlos.
Nadja Herz ist Rechtsanwältin in Zürich und Co-Präsidentin der Lesbenorganisation Schweiz LOS.
Rebe-Info.
In den USA wirft aktuell ein neuer Song von Rapper Lil Nas X hohe Wellen. Das Lied Montero wurde letzte Woche veröffentlicht, zusammen mit einem homoerotischen Musikvideo, worin der queere schwarze Rapper in eine Affäre mit dem Teufel verwickelt ist. Auch ein dazugehöriger Schuh hat er herausgebracht, darin soll echtes Menschenblut eingearbeitet sein. Gefeiert von der LGBTQ-Community, gehasst von fundamentalen ChristInnen. Lil Nas X mit Montero.
In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles at my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in your dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, yeah,
every time that I speak. A diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hell in Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy, I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way.
Info. Zeitsprung.
Vor 40 Jahren kam in der Schweiz die Miteinander-Initiative an die Urne. Die Initiative forderte Revolutionäres, weitgehend gleiche Rechte für SchweizerInnen und AusländerInnen. An der Urne erlitt sie Schiffbruch und doch lohnt sich ein Blick zurück, weil die Miteinander-Initiative war der letzte grosse Versuch einer radikalen migrationspolitischen Kehrtwende. Seither ging es praktisch nur noch darum, Verschärfungen von rechts zu verhindern. Warum schaffen es die linken Kräfte seit Jahrzehnten nicht mehr, proaktiv eine andere Migrationspolitik zu fordern? Wilmar All hat bei SP und Grünen nachgefragt, anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums der Miteinander-Initiative.
Grund für die Miteinander-Initiative war die Schwarzenbach-Initiative. Der rechtsextreme Schwarzenbach wollte den AusländerInnenanteil bei 10% deckeln. Rund 300.000 MigrantInnen hätten die Schweiz auf einen Schlag verlassen müssen. Die Initiative wurde zwar abgelehnt, aber der Schock saß tief und brachte im April 1981 die Miteinander-Initiative an die Urne. Mit der weitgehenden Gleichstellung von Ausländer und SchweizerInnen verlangte sie eine radikale Kehrtwende in der Migrationspolitik. Balthasar Glattli, Nationalrat und Parteipräsident der Grünen.
Das war, kann man so sagen, historisch der letzte Moment, wo es eine breite Allianz gab, eben nicht nur der Linken, die zusammen sich ja getan haben, mit einer Initiative versucht haben, eine Zeitenwende bei der Migrationspolitik hinzukriegen. Leider ist diese Initiative aber dann krachend gescheitert und das wirkt vermutlich bis heute noch nach, in dem Sinne, dass es dann jetzt jahrzehntelang eher ums Verteidigen ging, denn ums Angreifen.
Die 84% Nein-Stimmen zur Miteinander-Initiative waren ein Schlag ins Gesicht der progressiven Kräfte und habe viele nachhaltig entmutigt, so Balthasar Glattli.
Ich habe lange Jahre zusammen mit Niki Scher, dem Doyen der Alternativen Liste in Zürich, zusammengesessen im Stadtzürcher Parlament. Und er war damals einer der auch mittreibenden Kräfte. Er hat auch ein Buch noch geschrieben zur Miteinander-Initiative. Und er hat immer gesagt, ich bewundere das, dass du jetzt, damals war ich Generalsekretär dann bei Solidarité Sans Frontières, dass du dich bei diesem Thema quasi wieder mit Herzblut einsetzt. Das ist für mich gestorben. Nicht, dass er nicht immer ganz aktiv gekämpft hätte gegen alle Verschärfungen, aber es war, denke ich, schon für eine bestimmte Generation so etwas wie eine bleibende Enttäuschung.
Balthasar Glattli selber gehört nicht zu dieser Generation. Er war noch ein Kind, als die Miteinander-Initiative aktuell war. Noch nicht einmal geboren war damals Mattea Meier, Co-Präsidentin der SP. Ihr migrationspolitisches Debüt fiel schon mitten in die von Christoph Blochers SVP geprägten Nullerjahre.
Seit ich mich politisch engagiere, das ist jetzt doch 17 Jahre her, war es eigentlich nur ein Abwehrkampf, um Verschlechterungen in der Migration, vor allem im asylpolitischen Bereich, zu verhindern. Und es waren wirklich schon sehr schwierige Abwehrkämpfe, die auch die Energie oder die Ressourcen genommen hat, um proaktiv eine positive Migrationspolitik auch formulieren zu können.
Tatsächlich gab es seit der Miteinander-Initiative vor 40 Jahren keine einzige nationale Initiative mehr für eine alternative Migrationspolitik. Und doch, zumindest einen großen migrationspolitischen Liberalisierungsschritt gab es mit dem Ja zur Personenfreizügigkeit im Jahr 2000.
Neben allem, was an Verschlechterung für die Migrantinnen und Migranten in der Schweiz in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesetzlich festgeschrieben wurde, war das eine riesige Gegenbewegung, zwar nur für Menschen mit einem EU-Pass, aber Menschen mit einem EU-Pass sind dank der Personenfreizügigkeit heute in der Schweiz vor sehr, sehr viel Diskriminierung geschützt und in ganz vielen Bereichen gleichgestellt mit den Schweizerinnen und Schweizern. Da ist auch ein großer Fortschritt gelungen.
Gleichzeitig gelang es nicht, an diesen Fortschritt anzuknüpfen. Für weiterreichende Forderungen, zum Beispiel für Menschen aus Drittstaaten, für Geflüchtete oder für AusländerInnen, die seit Jahrzehnten hier leben. Warum gelang das nicht, Balthasar Glattli?
Das ist eine schwierige Frage. Es war natürlich die hohe Zeit auch der SVP. Die SVP hat es geschafft, mit dieser Trias gegen den EU-Beitritt, gegen eine offene Migrationspolitik und gegen die Asylsuchenden, ich sage es, die 90er und die Nullerjahre relativ stark zu dominieren und die Personenfreizügigkeit als untypische Ausnahme, allerdings mit wichtigsten eben Implikationen, die war nur möglich, weil dort dann eben ja, schlau die Interessen einerseits der Wirtschaft und andererseits eben auch der gewerkschaftlichen Seiten und der Linken zusammenkamen. Und es braucht eine solche Allianz, die über ein politisches Lager hinausgeht, damit man Mehrheiten findet.
In der SVP und den fehlenden Allianzen sieht auch SP-Co-Präsidentin Mattea Meier die Hauptgründe, dass es quasi immer unmöglicher wurde, das Steuer umzureißen. Die SVP dominiert mit ihren grenzwertigen Parolen und Forderungen seit Jahrzehnten die Migrationsdebatte. Und das habe sowohl bei den Parteien als auch in der Gesellschaft Spuren hinterlassen.
Wenn es ein Splitterthema der rechten Partei geblieben wäre, dann glaube ich, wäre es auch sehr viel einfacher gewesen, konstruktive Migrationspolitik zu machen. Aber dadurch, dass es mit der FDP und mit der CVP einfach absolut mehrheitsfähig geworden ist, eine menschenunwürdige Politik auf dem Rücken von Menschen ohne Schweizer Pass zu machen, das hat es uns extrem erschwert, hier dem entgegenzuhalten. Und wir haben das dann auch noch zu wenig getan.
Wenn es Verbesserungen gab für die Migrationsbevölkerung, war das in den letzten Jahrzehnten stets auf kantonaler Ebene. Stichwort Sans-Papiers, Stichwort Wahlrecht für AusländerInnen. Seit kurzem bewegt sich nun aber auch auf nationaler Ebene wieder etwas, so Balthasar Glattli.
Man hat jetzt gerade anfangs dieses Jahres ja wieder ein Revival von Vorstößen, die ambitionierter sind. Die SP setzt sich ein eben ja für das Ausländerinnen- und Ausländerstimmrecht auf kantonaler, kommunaler Ebene. Wir Grünen für ein Ausländerinnenstimmrecht auch auf schweizerischer Ebene. Ich denke, das wäre für mich ein wichtiger Schritt.
Zudem fordern Vorstöße der SP, dass es für AusländerInnen, die schon lange hier leben, viel einfacher werden soll, das Schweizer Bürgerrecht zu erhalten. Mattea Meier.
Wir haben jetzt ein Jahr Pandemie und wir haben die Situation, dass es Tausende von Ausländerinnen und Ausländern gibt, die in extrem prekären Situationen leben und nicht zur Sozialhilfe gehen, weil sie befürchten müssen, wenn sie zu viel Sozialhilfe beziehen, dass sie ihren Aufenthalt verlieren. Das sind soziale Rechte, die den Menschen nicht gewährt werden, egal ob sie schon seit 10 oder 20 Jahren hier in der Schweiz sind.
Wenn die sozialen Rechte und die Mitbestimmung von MigrantInnen gestärkt würden, erhofft sich Balthasar Glattli, dass dies längerfristig auch politisch ein Umdenken anstoßen könnte, gerade in der Migrationspolitik. Mal sehen, was das Parlament dazu sagt.
da bin ich, sag's jetzt mal, halbwegs optimistisch, dass uns das gelingen kann, auch für solche Anliegen in Zukunft eine Mehrheit zu finden, weil ich glaube, es hat schon in den letzten 2-3 Jahren, auch dank der Frauenstreikbewegung, dank der Klimastreikbewegung, ist ein Ruck durchs Land gegangen, der auch nicht vor dem Parlament Halt macht.
Rabel Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Donnerstag, dem 1. April. Das nächste aktuelle Info gibt es dann erst nächsten Dienstag wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Gisela Feutz und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich Noel Grossenbacher. Macht's gut und schöne Ostern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.